Ich bin zwar nicht so groß, aber mein Bildschirm ist so groß, dass ich den hier rüberbiegen muss. Ja, ich hatte letztens schon mal über Bekehrung was gesagt. Heute geht es auch wieder darum, aber heute will ich den Fokus gar nicht drauf legen, wie man sich bekehrt. Klar, das wird auch angesprochen. Aber wer dabei wirkt und was alles passiert und wer eigentlich letztendlich daran beteiligt ist, warum sich ein Mensch bekehrt. Ja, was ist Bekehrung? Es ist klar, der Mensch erkennt, dass er Sünder vor Gott ist und dass er Gnade braucht, dass er von Gott begnadigt werden muss. Er erkennt, dass er für seine Sünde eigentlich verloren ist und von Gott bestraft werden muss. Aber er glaubt auch, dass Jesus für ihn gestorben ist, für seine Sünden gestorben ist und dadurch, dass er Buße getan hat und wirklich Umkehr tut von seinen bösen Lebenswegen, wird er von Jesus begnadigt und wird dann zu Gottes Kind. Ja, wie geschieht nun Bekehrung? Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen wie ein Krimi aufzuziehen. Aber wir haben einmal Mr. oder meinetwegen Mrs. X und die hat sich bekehrt. Jetzt sind wir die Detektive und wollen jetzt herausfinden, wer denn alles mit daran beteiligt war. Habt ihr Ideen, wer alles beteiligt ist? Ja? Was hattest du gesagt? Menschen, ja. Menschen, die gebetet haben oder auch erzählt haben. Nennen wir die mal, fassen wir die mal unter dem Begriff Boten zusammen, die eine Nachricht weitergeben, ein Bote. Wer ist noch beteiligt? Gott, ja. Wenn du jetzt noch einfach Gott sagst, gehe ich mal davon aus, meinst du den Vater erstmal, ne? Ja, auf alle Fälle, das ist richtig. Nur der Vater? Jetzt habt ihr, du hattest gesagt? Der Heilige Geist. Und du hast gesagt Jesus, ne? Ja, beides richtig. Und natürlich Mr. X oder Mrs. X. Dann sagen wir mal, Mr. X oder Mrs. X ist der Empfänger dieser Nachricht oder beziehungsweise derjenige, der das ist. Also wir haben jetzt fünf Leute, die oder fünf verschiedene Gruppen, die daran beteiligt sind. Und es ist richtig, alle fünf sind da beteiligt. Und zwar auf der einen Seite ist es Gottes Werk. Ich möchte dazu aus Könige etwas lesen. 1. Könige, 18, Vers 37. Erhöre mich, o Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Das ist das Gebet, glaube ich, von Salomo, der dafür betet, dass das ganze Volk umkehrt, glaube ich zumindest. Ich müsste jetzt nachgucken, weiß jetzt nicht genau. Elia, genau. Elia. Stimmt. Also Gott ist es, der die Herzen zur Umkehr bringt. Und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Also Gott kann Herzen ändern. Er kann Menschen ziehen. Ich möchte dazu auch Johannes 6, Vers 43 und 44 lesen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ja, der Vater zieht jemanden. Und zwar zieht er ihn zu Jesus hin. Also niemand kann zu Jesus kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Also, wenn der Vater einen nicht zieht, hat ein Mensch keine Chance. Er kann nicht zu Jesus kommen, wenn er nicht irgendwo von Gott gesucht wird, vom Vater gesucht wird. Apostelgeschichte 21, Vers 18 und 19 möchte ich noch. Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus, und alle Ältesten fanden sich ein. Und nachdem er sie begrüßt hatte, erzählte er alles bis ins Einzelne, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hat. Also Paulus hat einen Dienst gemacht und Gott hat unter den Heiden gewirkt. Durch diesen Dienst des Paulus, ja. Aber Gott hat unter ihnen gewirkt. Er hat diese Herzen verändert. Nur er kann ziehen. Und das macht er nicht nur bei seinem Volk und auch nicht nur bei den Jüngern, die damals mit Jesus gewandelt sind, sondern auch jetzt noch unter den Heiden. Gott ist der, wirklich Herzen verändern kann und Menschen ja auf sich aufmerksam machen kann durch alle möglichen Sachen. Es kann durch Situation sein, dass ein Mensch nachdenkt, über Gott nachdenkt. Oder es kann auch sein durch Worte, die ihm von Gott erzählt werden, durch die Verkündigung des Evangeliums, durch vielerlei Sachen. Ja, kein Mensch kann anderen bekehren. Das ist unmöglich. Es ist Gottes Werk. Es ist wirklich Gottes Werk. Aber Gott gebraucht Menschen als Übermittler des Wortes. Er wirkt durch andere Menschen an diesem einen Menschen. Und es kann sein, eben dadurch, dass sie das Wort sagen, wie wir es gehört haben, gerade in den ganzen Zeugnissen, was ihr alles gehört habt, ist ja wunderbar. Gott hat sicherlich zu euch gesprochen dadurch, durch diese Menschen auch. Gut, ihr seid jetzt bekehrt, aber nichtsdestotrotz, Gott wirkt auch nicht nur an den Menschen, um sie zur Bekehrung zu bringen, sondern auch an den Menschen, die ihm nachfolgen, handelt er ebenfalls und wirkt. Er wirkt durch ihn und handelt an ihnen. Dann ist es ein Werk Jesu. Jesus ist genauso beteiligt wie der Vater auch. Auf der einen Seite ist er ja sowieso eines Geistes mit dem Vater. Sie sind eins, komplett eins. Was der Vater tut, tut auch der Sohn. Also da gibt es keinen Unterschied in dem Handeln. Als Jesus hier auf der Erde war, klar, musste der Vater die Menschen zu ihm ziehen. Aber ich glaube, er macht das genauso, im Einklang mit dem Vater. Lass uns mal Apostelgeschichte 3, Vers 26 lesen. Apostelgeschichte kommt heute auch noch ein bisschen häufiger, könnt ihr schon halt einen Finger drin lassen. Aber nicht nur. Apostelgeschichte 3, Vers 26. Als Gott seinen Knecht erweckte, sandte er ihn zuerst zu euch, damit er euch segnet und euch von euren bösen Wegen abbringt. Also der Knecht ist Jesus, als Gott seinen Knecht erweckte. Er wurde erst natürlich zu Israel, er spricht jetzt zu den, also es ist Petrus, der da spricht, der zu den Menschen in Jerusalem spricht. Und er sagt, Gott hat seinen Knecht, hat Jesus gesandt, damit er euch segnet und euch von euren bösen Wegen abbringt. Also Jesus hat damals hier gewirkt, aber auch heute ist das so, wenn wir von ihm hören, wenn wir erkennen, was er für uns getan hat, dann erkennen wir sind auf bösen Wegen und die sind nicht gut. Und dann ist es klar, eigentlich die logische Konsequenz, wir müssen Umkehr machen von diesen Wegen. Wir müssen auf den Wegen gehen, die Jesus uns zeigen möchte. Lasst uns Römer 18, Vers 17 und 18 dazu lesen. So habe ich Grund, mich über alles zu freuen, was Christus Jesus durch mich in meinem Dienst für Gott getan hat. Ich würde es nicht wagen, auf etwas anderes stolz zu sein als auf Christus, der die anderen Völker durch mein Reden und Tun zu Gott geführt hat. Der Paulus ist stolz darauf, was er durch, also nicht was er getan hat, sondern er ist stolz auf Christus, der durch ihn gewirkt hat. Er ist nicht stolz auf die Tat, die er gemacht hat, die er durch Christus wirken konnte, sondern er ist stolz auf Christus, der ihn benutzt hat, um den anderen Völkern zu predigen und durch das, was er gelebt hat unter ihnen, hat er sie zu Gott geführt. Aber durch Christus. Er ist stolz auf Christus, weil er hat nichts gemacht. Nicht viel. Er hat gepredigt. Aber letztendlich haben sie an Jesus geglaubt. Wer an Paulus glaubt, kann nicht gerettet werden. Wer Paulus vertraut, der kann nicht gerettet werden. Aber seine Worte weisen auf Jesus hin und der rettet. Er freut sich wirklich auf das, was Jesus durch ihn gemacht hat. Aber stolz ist er nur auf Christus. Nicht auf das, was er getan hat, was er tun durfte, sondern auf Jesus. Ja, Jesus sieht die Menschen genauso mit seinen Worten, die er gesagt hat, zu Gott hin. Auch wenn wir es jetzt direkt nicht durch Jesus hören können mehr, aber wir hören von seinen Taten und auf das, was er hinweist. Er hat alles praktisch gesagt und es gibt andere Menschen, die das weitersagen, wie Paulus, wie Petrus, ja und wie wir heute. Wir haben noch einen Verdächtigen. Den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, was hat er denn damit zu tun? Was hat er für eine Aufgabe? Der Heilige Geist überführt uns. Er zeigt uns, ja, was Wahrheit ist und leitet uns in der Weisheit. Lass uns mal dazu Kapitel 1, Vers 23 lesen. Sprüche, Kapitel 1, Vers 23. Hört auf das, was ich euch sage. Dann will ich den Geist der Weisheit über euch ausgießen und meine Gedanken mit euch teilen. Ohne den Heiligen Geist können wir gar nichts verstehen. Also ich kann das so bei meiner Bekehrung, weiß ich, ich habe vieles im Kopf verstanden, ja, irgendwo, aber es kam nicht ins Herz rein, es ging nicht. Bis zu dem Moment, wo ich gesagt habe, ich glaube dir, Jesus, bitte hilf mir, vergib mir meine Schuld. In dem Moment ist ein Schalter umgegangen und dann ist das, was im Kopf eigentlich vom Verstand her schon drin war, ins Herz gesunken, also wirklich reingesackt und ich habe es geglaubt, wirklich vom Herzen geglaubt. Vorher war es eine Hoffnung vielleicht, die, wo ich nicht weiß, ob die bestätigt war, aber mit der Bekehrung auf einmal wusste ich es, dass es war. Ich habe nicht alles verstanden, auf keinen Fall, aber ich habe auf jeden Fall das Wichtigste, die Grundlagen, verstanden gehabt. Und die sind ins Herz gegangen. Ich denke, das ist alles eine Wirkung des Heiligen Geistes, weil genau in dem Moment, wo die Bekehrung ist, wird er ausgegossen. Genau dann wirkt dieser Heilige Geist an einem Menschen. Wie sehr ein Mensch das bei seiner Bekehrung spürt oder so, das ist egal. Einige wissen es gar nicht. Aber irgendwann zeigt ihnen der Geist auch, du gehörst zu Gott. Du bist ein Kind Gottes geworden. Irgendwann zeigt einem das der Heilige Geist. Ja, die vierten Verdächtigen, das könnten mehrere sein. Das muss nicht mal ein Mensch sein. Wahrscheinlich sind es viele Menschen, weil oftmals ist es so, dass der Mensch nicht das Wort einmal hört, ne, und dann glaubt er. Oft ist das so, dass ein Mensch durch viele Stationen im Leben geht und immer mal wieder Kleinigkeiten mitkriegt. Es müssen auch nicht mal absichtliche Boten sein. Es können auch Menschen sein, die eigentlich gar nichts mit Gott zu tun haben. Aber Gott gebraucht Menschen. Oftmals auch Menschen, die nicht seine Jünger sind. Aber am liebsten greift er natürlich auf seine Kinder zurück, die an ihm glauben. Paulus zum Beispiel war ja auch froh, als er in Gefangenschaft war, hat er gesagt, ich bin froh, dass Gott oder dass Jesus auf so vielerlei Weise verkündet wird, wenn auch bei anderen durch Spott. Aber er ist in aller Munde. Jeder spricht über ihn. Er ist auch darüber froh gewesen, aber letztendlich möchte natürlich Gott, dass seine Kinder wirklich Zeugnis von Jesus abgeben und was auch vor allem Jesus in unserem Leben getan hat. Na, also die Boten, sage ich mal, meistens sind es mehrere als einer, nicht immer, die immer mal wieder kleine Worte vielleicht zu einem Menschen geben, die irgendwann mal zusammengefügt werden. Also ich weiß, dass Gott durch viele Situationen immer mal wieder auf sich aufmerksam gemacht hat. Das war als Kind schon in vielen Situationen. In der Berufsschule weiß ich auch noch, da hat ein Lehrer eigentlich etwas Banales gesagt, was immer wieder in meinen Gedanken kam. Der hat eigentlich nur ein Wortspiel gemacht. Das war unser Religionslehrer, der hat eigentlich nur gesagt, wir hatten ihm die Frage gestellt, ob er denn an Gott glaubt überhaupt. Na, und hat er gesagt, ja. Und dann auf die Frage, warum denn das? Das ist doch eigentlich Blödsinn. Na, ich habe nicht die Frage gestellt, weil, ich sag mal, ich habe immer mit Gott gerechnet, wobei ich nie wusste genau, was er wollte. Aber immer wieder gab es Situationen in meinem Leben, wo ich immer mal wieder die Frage nach ihm gestellt habe. Aber er hat nur gesagt, dieses Gleichnis, es ist falsch. Es ist wirklich falsch. Ne? Ich möchte nicht, dass ihr das jetzt glaubt. Ne? Aber er hat gesagt, es ist ganz einfach. Es gibt die Möglichkeiten, Gott gibt es, und es gibt die Möglichkeit, Gott gibt es nicht. Wenn es Gott gibt und ich glaube an ihn, ist das gut für mich. Wenn es Gott gibt und ich glaube nicht, dann habe ich, ist schlecht. Das ist ein ganz schlechtes Ergebnis. Dann habe ich mit Konsequenzen zu rechnen. Wenn es ihm nicht gibt und ich glaube, nach dem Tod ist das egal. Okay, man kann sich vielleicht ärgern, dass man hier auf dieser Welt was verpasst hat, aber das ist dann sowieso egal. Und wenn es Gott nicht gibt und ich glaube nicht, ja gut, dann gehst du eben dahin, wo du denkst, wo du sowieso hinkommen würdest, nämlich ins Nichts. Das wäre, dieses Gedankenspiel hat mich auch so ein bisschen drüber nachdenken lassen wieder. Und ich muss sagen, Zu der Zeit fand ich das Beispiel ganz gut und habe gedacht, es wäre richtig, aber nee, es ist eine Tatsache, Gott gibt es. Und wir sollen auch nicht an, klar, wer an Jesus glaubt, glaubt an Gott, ne? Aber es geht nicht darum, um an einen Gott zu glauben, sondern es geht darum, an Jesus zu glauben. Also diese Boten haben die Aufgabe, immer wieder den Menschen von Gott zu erzählen. Der eine hat vielleicht die Aufgabe, lange Predigten auf der Straße zu halten. Ist sicherlich sehr gut. Andere haben die Aufgabe, wirklich eine Beziehung mit anderen Menschen zu führen und denen immer wieder nur ein paar Worte zu geben. Gott kann durch viele Arten eben wirken und er macht das immer unterschiedlich. Auf jeden Fall die Boten, Matthäus 28, Vers 18 bis 20 möchte ich vorlesen. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen, den Jüngern, und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Es ist ein Auftrag, den wir haben von Gott. Wir sollen hingehen und mit den Völkern reden und in allen Nationen Jüngern machen. Es ist eine Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, die Jesus uns ja befohlen hat, bevor er in den Himmel aufgenommen wurde. Ja, und hier sieht man, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also, hier sind alle drei dabei. Also die Boten haben definitiv eine Aufgabe. Die Jünger, die haben eine Aufgabe. Und dann ist natürlich noch die fünfte Person, dieser ominöse Mr. X oder Mrs. X, die ja hat nun eine Aufgabe. Sie soll sich bekehren. Ja, wie geht eine Bekehrung? Was muss man machen? Also Bekehrung steckt ja ein Wort drin. Da steht kehren, umkehren. Bekehren heißt eigentlich das, dass man auf den Weg, auf den man geht, nämlich dem Weg der Sünde, dass man dort umkehrt und sich eine neue Richtung sucht, in die Richtung ausrichtet, nämlich zu Jesus hin, zu Gott hin. Und zwar, indem man versteht, was er von uns möchte und so lebt. Das heißt, er kehrt von seinen Sünden um und möchte ins Licht gehen. Ins Licht gestellt werden, in das Jesus ja sich offenbart und ihn entsprechend verändert. Ja, Bekehrung ist etwas, da gehen eben Sachen voraus. Und zwar gibt es einmal etwas, das nennt man Glaube. Ich weiß, wer noch nicht bekehrt ist, hat nicht den gleichen Glauben wie einer, der anfängt, dahin zu kommen. Der über Gott nachdenkt und sagt, das ist zwar schwer zu verstehen, aber ich möchte das glauben, weil ich brauche das. Also Glaube ist etwas auch, was Gott in einen Menschen wirkt. Ne? Er legt das hinein und zieht einen Menschen. Das ist praktisch, dieses Ziehen ist vielleicht vor der Bekehrung auch eine gewisse Art von Glaube, die da entsteht. Dieses Ziehen lässt diesen Menschen ja, wirklich an das Gnadengeschenk glauben und es als Hoffnungsschimmer, vielleicht auch nur als kleinen Hoffnungsschimmer anzeigen, aber man erkennt, okay, ich brauche etwas, ich brauche wirklich Gnade. Und entsprechend führt dieser Glaube dann zur Buße. Der Mensch, der eben durch diesen Glauben zur Buße geführt wird, der ist auch bereit, dann diese Gnade anzunehmen. Der erkennt genau dieses, diese Gnade, die brauche ich. Ja, Gnade ist ja, ja, den Vers, ich weiß gar nicht, wie oft ich den zitiert habe. Wahrscheinlich passiert das ja, mindestens bei jeder zweiten Predigt, wenn nicht noch häufiger. Epheser 2, ne, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es ist wirklich Gottes Gabe, die Glauben in uns erwachsen lässt, die dann zu Buße führt, und dann nimmt dieser Mensch die Gnade an. Das ist Bekehrung. Es ist Gottes Gabe. Also wenn ich an meine Bekehrung denke, denke ich auch nur, Gott hat alles so geführt. Ich habe nur eigentlich eins gemacht. Danke, Herr. Mehr nicht. Alles andere ist ins Herz gelegt worden, und ich habe wirklich nicht viel gemacht, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich denke mal auch, es wird nicht viel gewesen sein. Jetzt ist aber wichtig, wodurch dieser Glaube überhaupt entsteht, was geschehen muss, um dieser Glaube, klar, ich habe gesagt, Gott zieht den Menschen. Er pflanzt das, aber ich sag mal, Gott zieht ja nicht nur, ja, weiß nicht, es ist keine ominöse Kraft, die einzieht, sondern es ist etwas anderes, was passiert. Und da ist halt eins, eben einmal Gottes Wort, dann auch Verkündigung, und schließlich prüft dieser Mensch sich selbst an dem, was er verstanden hat, was er gehört hat. Lass uns mal erstmal mit Gottes Wort anfangen. Psalm 19, Vers 8 und 9 möchte ich dazu lesen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Bei denen, die, ja, wo dieser Glaube entstehen kann. Viele verhärten natürlich ihr Herz und werden nicht verständig, glauben nicht, dass das Zeugnis des Herrn zuverlässig ist, und bleiben unverständig, wollen gar nicht weise werden. Und ja, sie erfreuen sich nicht an Gottes Befehlen und Geboten, sondern sie ärgern sich darüber, und ja, für sie ist das Wort oder das Gebot des Herrn nicht lauter, sondern für sie ist das eine Torheit praktisch, dieses Ganze. Aber für die, wo dieser Glauben entstehen kann, an denen wirkt dieses Wort. Vielleicht nicht sofort, vielleicht ist er auch oftmals so, dass er das erstmal ablehnt, doch irgendwann fängt er an umzudenken und versteht, ja, es ist doch nicht so verkehrt, was Gott mir zu sagen hat, was in diesem Wort steht. Viele Menschen reagieren anders auf die Botschaft. Einige nehmen sie freudig an, andere lehnen sie komplett ab, und dann gibt es welche, die lehnen sie erst ab, und dann verstehen sie doch, es ist richtig, es ist vernünftig, und nehmen diese Botschaft auch an. Es dauert halt ein bisschen länger. Also Gott weiß, was jeder Mensch braucht, wie viel jeder Mensch braucht, und in welcher Stärke der Mensch das braucht. Wenn Gott wirklich mit der ganzen Wahrheit, mit der ganzen Weisheit über einen Menschen, über ihn hereinbricht, ist das, glaube ich, ziemlich vernichtend. Und Gott weiß, wie viel der Mensch wirklich verkraften kann und wie viel er zu der gegebenen Zeit hören kann und soll. Na, Verkündigung, also praktisch durch uns. Klar, Gottes Wort, ne, ist ja auch von Menschen geschrieben. Ja, deswegen kann man sagen, jeder, der an diesem Wort mitgearbeitet hat, der es übersetzt hat und so, ist dadurch auch natürlich ein Bote. Aber eben Verkündigung ist jetzt speziell, wenn ein Mensch hingeht und das Wort predigt. Und zwar Apostelgeschichte 28, Vers 17 und 18. Und ich will dich erretten von den Heiden und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünde empfangen und einen Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Ich glaube, das ist dort, wo Paulus vor Agrippa redet. Und er erzählt schon ein Zeugnis, ja, was Jesus mit ihm getan hat. Es ist ein Zeugnis von ihm, was er den Agrippa erzählt und wie Gott mit ihm gehandelt hat. Und dass er praktisch von Gott gesandt wurde. Und er gibt in diesem Fall Zeugnis. Und ich denke, klar, auf der einen Seite sollen wir Gottes Wort weitergeben, aber dann ist auch das Zeugnis eine große Kraft. Was Gott mit uns getan hat, wie sind wir überhaupt zum Glauben gekommen? Was hat Gott mit uns gemacht, damit wir überhaupt die Möglichkeit hatten? Ich denke, das hat eine sehr große Kraft für Menschen, die fast genauso wichtig sind wie das Wort Gottes selbst. Also vielleicht nicht ganz, aber schon ziemlich wichtig. Ja, letztendlich muss der Mensch aber auch sich selbst prüfen an diesem Wort Gottes. Er muss verstehen, wo stehe ich, wo ist Gott und ja, wo bringt mich meine Sünde hin? Und es ist eine Frage, kann ich meine Schuld selbst anerkennen, dass ich wirklich ein Sünder bin, der Erlösung braucht, oder kann ich das nicht? In Klagelieder 3, Vers 39 und 41 stehen drei Verse. Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Was beklagt sich der Mann über seine Sündenstrafe? Prüfen wollen wir unsere Wege und erforschen und umkehren zu den Herrn. Lasst uns unser Herz samt den Händen erheben zu Gott im Himmel. Ja, jeder muss prüfen, wo stehe ich? Wo stehe ich im Leben mit Gott? Wie ist meine Beziehung zu ihm? Und ja, wenn es nicht stimmt, wenn da Fehler sind, wenn da Sünde ist oder so, dann ist das Wichtigste, wirklich, lasst uns das vor Gott bringen. Lasst immer wieder die Schuld zu Gott bringen. Also wir sollen immer überprüfen, wie ist meine Beziehung mit Gott? Stimmt da alles? Ist Sünde im Weg? Und ich denke, diese Selbstprüfung ist aber auch etwas, was einer der noch nicht Gott kennt, aber auch machen muss irgendwo. Er muss erkennen, ja, ich bin Sünder. Ich habe diese Strafe, die Trennung von Gott verdient. Aber wenn Jesus wirklich für diese Sünde gestorben ist, dann möchte ich das glauben, annehmen. Aber erstmal diese sich selbst prüfen, wo stehe ich vor Gott? Oder Psalm 119, Vers 59 steht, Ich habe meine Wege überdacht und meine Füße gekehrt zu deinen Zeugnissen. Ja, der Psalmist, der hat das ja geschrieben, nachdem er Gott gefunden hat, wo er ja mit ihm gewandelt ist. Aber ich denke auch, dass diese Selbstprüfung zu erkennen, ja, ich bin nicht auf Gottes Seite, ist vor der Bekehrung auch sehr, sehr wichtig. Ja, die... Was haben die Boten noch für Aufgaben, was ganz wichtig ist? Wir hatten gerade schon, hat jemand das schon gesagt, ganz wichtig. Nicht nur das Wort verkünden, sondern auch eben beten. Also das Gebet, dass sich ein Mensch bekehren kann. Ja, ich denke auch, Gott hat dazu eine Menge geschrieben. Jetzt in Matthäus 5, Vers 43 und 45 steht, also 43 bis 45, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in dem Himmel, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gut, jetzt ist nicht jeder Mensch, dem man von Jesus erzählt oder dem man das Evangelium verkündet, ist nicht sofort ein Feind. Ne, das kann man nicht sagen. Aber definitiv ist da etwas, was ja, den Gläubigen und den Ungläubigen trennt. Vielleicht ist das keine Feindschaft, aber zumindest denkt er erstmal, was ist denn das für einer? Was glaubt er da für komische Dinge? Ich denke, dass ja, jemand, der Gott nachfolgt, dass der ja oftmals bei anderen Menschen ja entweder für Lächeln sorgt oder oftmals auch für offene Feindschaft. Und dennoch sollen wir trotzdem für diese Menschen beten. Im Vorfeld, bevor er sich bekehren kann, ist das sicherlich wichtig, weil Gott tut zwar auch von sich aus eine Menge, wenn nicht für etwas gebetet wird. Das ist richtig. Aber handeln am meisten tut er, wenn Menschen für jemanden beten. Dann kämpft er viel, viel mehr. Es ist eine Aufgabe für uns, für andere zu beten. Psalm 85, Vers 5 möchte ich dazu lesen. Wende dich wieder zu uns, Gott unser, Psalm 85, 5. Wende dich wieder zu uns, Gott unseres Heils, und mache deinen Unwillen gegen uns ein Ende. Ich denke, ja, das ist jetzt natürlich auch auf den, der das geschrieben hat, bezogen. Aber ich denke auch, so muss man auch für seine Feinde bitten. Das Schöne ist, ob wir ja, wenn sich jemand bekehrt, dann ist wahnsinnige Freude. Und zwar gibt es Freude im Himmel, aber auch hier auf dieser Erde. Paulus hat sich wahnsinnig gefreut über jeden, der sich bekehrt hat, und hat das immer wieder geschrieben. Hat Briefe an die einzelnen Gemeinden und war immer voll Freude für die Menschen, dass sie ja Gott nachgefolgt sind, dass sie an ihm geglaubt haben, dass sie Christus in der Mitte haben. Er musste dann oftmals auch Sachen schreiben, die unschön waren, aber er hat sich immer gefreut darüber, dass die Gemeinden wirklich Jesus im Mittelpunkt hatten. Wo es jetzt nicht so war, wie zum Beispiel bei den Galatern, wo auf einmal das Gesetz wichtig wurde. Er hat sie zurechtgerückt, hat aber trotzdem gesagt, ihr folgt Jesus nach. Aber im Himmel ist ebenfalls über jeden, der sich bekehrt, Freude. Nee, Ezekiel 18, Vers 22 und 23 möchte ich erst lesen, bevor wir zu den sicherlich von allen bekannten Versen kommen. All seine Vergehen, die er begangen hat, sollen ihm nicht angerechnet werden, um seiner Gerechtigkeit willen, die er geübt hat, soll er leben. Sollte ich wirklich Gefallen haben an Tod des Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umgekehrt ist und lebt. Gott hat keinen Gefallen an dem Tod von Gottlosen, sondern er freut sich darüber und hat mehr Gefallen daran, wenn ein Mensch umkehrt und statt tot ist, lebt. Lukas 15, Vers 32 ist sicherlich eine sehr bekannte Stelle. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Welche Geschichte ist das? Erkennt ihr das? Na, von den beiden Söhnen. Na, der eine geht weg und als er wiederkommt, als er erkannt hat, dass er gesündigt hat gegen den Vater, kommt er wieder und der Vater freut sich über den. Er freut sich, dass er wieder lebendig geworden ist, denn er war verloren und ist gefunden worden. Und in Lukas 15, Vers 7 ist ein anderes Gleichnis vorweg. Das ist das Gleichnis über die Schafe, wo eins verloren gegangen ist. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht nötig haben. Ja, Gott freut sich über Menschen, die ihn finden, die ihm nachfolgen und die wirklich Buße getan haben. Denn das sind die wahren Gerechten. Die 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben, sind selbstgerecht, aber nicht vor Gott. Also Bekehrung ist ein Zusammenspiel. Ja, es ist etwas, was von Gott kommt, und zwar vom Vater, genauso wie vom Sohn und vom Heiligen Geist. Dann aber auch durch Menschen, die weitererzählen, also die ich Boten genannt habe gerade, also Christen und Jünger, die dieses Wort weitergeben von Jesus. Und dann ist es letztendlich aber auch etwas, das der Mensch selbst machen muss. Etwas, wo er nachher zu Ja sagen muss. Er muss sich selbst prüfen, erkennen, er ist vor Gott schuldig und muss erkennen, dass er wirklich von diesem Weg umkehren muss und Gott nachfolgen muss. Und dann nimmt er im Glauben wirklich an, dass er Gnade braucht, er greift diese Gnade im Glauben und tut Buße von seinen Wegen. Es ist ein Zusammenspiel von 5 Leuten. Wobei Leute, Gott kann man nicht Leute nennen, aber von 5, die wichtig sind, der Heilige Geist genauso wie der Vater und der Sohn, denn er führt den Menschen letztendlich zur Erkenntnis. Schon, ich denke, vor der Bekehrung wirkt er genauso wie erst nach der Bekehrung, wenn er dann wirklich fest ausgeschüttet wird. Man wird ja mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und ich denke aber auch vorher, dass er schon an den Menschen wirkt. Ja, lasst uns aufstehen und beten zum Ende. Ja, ich möchte dir Dank sagen, dass du heute noch in dieser Welt wirkst, dass du Menschen berufst, dass du Menschen ziehst, dass du sie zur Wahrheit führst und dass sie dich erkennen, Herr. Ja, doch du möchtest uns Menschen auch dazu gebrauchen, dass wir ja deine Botschaft weitergeben, dass wir anderen Menschen von dir erzählen und auch, was du an uns getan hast, Herr. Ja, Herr, schenke, dass die Herzen noch vieler Menschen geöffnet werden. Lass uns aber auch nicht müde werden, für Menschen zu beten, denn sie brauchen dieses Gebet ganz dringend. Ja, Herr, hilf uns wirklich, deine Jünger zu sein und deine Boten in dieser Welt. Amen.